Deutschlandfunk. Das Feature.
Im Theater herrscht ein Umgangston, der ist einfach Psycho. Und ich merke es bei mir selber. Ab und zu flippe ich aus, weil es einfach diesen Stress gibt. Und ich entschuldige mich nachher immer, weil ich mich wirklich schäme. Manchmal gehe ich nach Hause und kann nicht schlafen und denke, warum war ich eigentlich so unfreundlich?
Theater ist absolut hierarchisch, ist überhaupt nicht durchsichtig. Ich bin ja der Letzte in der Kette, der irgendwas erfährt.
Eins habe ich festgestellt, Macht macht erotisch.
Das Stadttheater funktioniert so, dass als Intendant, du kannst alles machen. Und jeder weiß, wenn du dem Typen nicht sympathisch bist, dann kann er dich morgen entlassen. Und du brauchst nicht mal einen Grund. Hier kannst du wirklich sagen, tut mir leid, ich finde dein Gesicht scheiße.
Alle Probleme, die wir im Theater haben, haben wir auf dem gesellschaftlichen Level. Das ist ein struktureller Rassismus, es sind strukturelle frauenfeindliche Strukturen, es sind strukturelle Probleme, was eine Klassenausgrenzung angeht. Da müssen wir intersektional an die Systeme, an die Strukturen ran.
Kunst ist King, aber Produktionsweise ist auch Queen.
Es ist auch ein Mythos zu sagen, ja, Kunst ist sowieso kein demokratischer Prozess, so wie das ja von einigen der gerade im Aussterben befindenden Despoten dann immer gesagt wird. Demokratie hat in der Kunst nichts zu suchen. Also schon den Satz würde ich in Frage stellen, aber ich würde auf alle Fälle sagen, trotzdem kann man sich anständig benehmen und gut miteinander umgehen.
Vom Ende des Despotismus. Demokratieversuche im Theater. Von Claudia Katalek.
Ja, inderdaad. Für uns ist es ein heel besonder weekend, ein heel besonder moment.
Ich bin Müller Rau, der künstlerische Leiter vom Ente Gent seit jetzt dieser Spielzeit. Regisseur, Autor, Schweizer, Kölner, wohnhaft mit meiner Familie. Ein bisschen auch in Gent wohnhaft natürlich unter der Woche und ansonsten sehr viel reisend.
September 2018, Spielzeiteröffnung am Ente Gent, mit dem Stück Lamm Gottes von Milo Rau.
Vorher war ich Regisseur einmal an der Schaubühne, dann im Schauspielhaus, dann hier und dort. Und natürlich kann man dann die Leute anschreien und natürlich kann man sich mit allen verfeinden, weil es zählt ja nur das Produkt. Also die Leute, die triffst du nicht wieder. Wenn du in einer festen Struktur bist, beispielsweise mit meinen Leuten vom IPM, also diese 10 Leute, mit denen ich die Produktionsgesellschaft habe, ich habe mich gegenüber ihnen nie so verhalten, wie ich mich gegenüber, sagen wir mal, den Technikern im Schauspielhaus verhalten habe. Weil ich einfach wusste, ich sehe die nicht wieder. Und sie wussten auch, sie sehen mich nicht wieder. Deshalb dachten die, also soll er manchmal ausflippen, soll er ein bisschen Stress machen, weil wir sehen ihn ja eh nicht wieder. Aber wenn du weißt, du siehst die Leute wieder, also deine Familie quasi, dann ändert sich das. Und da wurde mir auf einmal klar, warum habe ich mich eigentlich in meiner Karriere so oft so scheiße benommen, auch wenn ich die nicht wiedersehe, warum habe ich eigentlich immer diesen Stress gemacht? Warum habe ich nicht einfach mehr vertraut? Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Lernprozess, in dem ich hier drin stecke. Und jetzt bei Lamm Gottes bin ich ganz oft, muss ich zugeben, wirklich auch ausgeflippt und habe herumgeschrien. Dann ging ich nach Hause, einmal musste ich sogar weinen aus Scham und bin dann zurückgekommen und habe gesagt, es tut mir so leid und schreibt mich auch an oder sagt einfach, wenn ich nervös werde, sagt einfach, Milo, beruhig dich einfach.
Bereits Monate vor der Eröffnung hat Milo Rau ein Manifest veröffentlicht. 10 Theaterregeln, an die sich jede Produktion im Haus halten soll.
Es geht nicht allein mehr um die Welt vorzustellen. Es geht darum, die Welt zu verändern. Doel ist nicht, um die Realität vorzustellen, sondern um die Vorstellung selbst reëel zu machen.
Erstens, es geht nicht mehr nur darum, die Welt darzustellen. Es geht darum, sie zu verändern. Nicht die Darstellung des Realen ist das Ziel, sondern dass die Darstellung selbst real wird.
Theater ist kein Produkt.
Zweitens, Theater ist kein Produkt. Es ist ein Produktionsvorgang. Recherche, Castings, Proben und damit verbundene Debatten müssen öffentlich zugänglich sein.
3. La paternité du projet incombe entièrement à ceux qui participent aux répétitions et aux représentations.
Die Autorschaft liegt vollumfänglich bei den an den Proben und der Vorstellung Beteiligten, was auch immer ihre Funktion sein mag, und bei niemandem sonst.
Und das Manifest, da bin ich auch ein bisschen strikt mir gegenüber, aber auch anderen Regisseuren gegenüber, dass ich ihnen sage, okay, Texttheater geht jetzt halt einmal nicht. Also du musst dir jetzt halt nicht nur die 6 Wochen nehmen, sondern nimmst dir 10 Wochen und dann noch 2 Wochen Vorbereitung und Und das wird dann auch teurer, aber dann fährt er in den Kongo dann und so weiter und so fort. Dann entwickelt er diesen Text. Und dann ist das, also ist das Produkt vielleicht nicht so absehbar, wie wenn du eine, keine Ahnung, einfach einen anerkannten Text machst. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man Dinge macht. Und das macht man erst, wenn man es wirklich durchdringt selber, die den Zuschauern auch etwas bringen oder etwas sichtbar wird von dem, was man vielleicht selber erlebt oder gelernt hat im
Endprodukt. 8. Het totale volume van de decorstukken moet kleiner zijn dan 20 kubieke meter.
Und du merkst, wie du in dieser, aber das ist in jedem Beruf vermutlich so, der, wie soll ich sagen, auf Herumdirigieren ein bisschen beruht, wie der Charakter sich wirklich über die Jahre verschlechtert. Also wie du immer mehr davon ausgehst, dass du, indem du die Stimme erhebst, und indem du Druck ausübst, schneller zum Resultat kommst, weil es halt einfach so ist. Und dass du vergisst, dass das keine Resultate sind, die irgendeinen Wert haben. Also unter Druck entstandene Resultate sind in Wahrheit nicht valabel. Sie haben keinen Wert für mich in der Kunst. Das ist die Auswirkung dieses Innendrucks. Also das ist wie die RAF. Das ist eine kleine Gruppe von Leuten, die in ihrem eigenen Ding lebt. Und der Innendruck, der soziale, der Hass, die Hierarchien und so weiter werden immer krasser. Weil du überhaupt keine Abgleichen gegen außen hast.
Berlin, Kurfürstendamm, 153.
Mein Name ist Thomas Ostermeier, ich bin künstlerischer Leiter der Schaubühne.
Als Thomas Ostermeier im Jahr 2000 gemeinsam mit Sascha Walz, Jochen Sandig und Jens Hilje die Leitung der Schaubühne übernahm, führten sie nicht nur für alle Schauspieler eine Einheitsgage ein. Auch durfte das Ensemble von da an über den Spielplan mitentscheiden.
Wir haben sehr viel und auch sehr leidenschaftlich und sehr kontrovers darüber geredet, vor allen Dingen, was meine Stücke anbelangt, welche ich machen will und welche das Ensemble machen will. Also es gab noch einen Punkt, das war nämlich, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass es keine Arbeit der Ensemblemitglieder bei Funk, Fernsehen oder Film gibt und dass ich mich, der ich das vorgeschlagen habe und auch nach wie vor sinnvoll finde, auch dazu verpflichte, nicht draußen zu arbeiten. Das war für mich damals auch ein ziemlicher Einschnitt, weil ich zu der Zeit, als ich die Schaubühne übernommen habe, schon sehr gut im Geschäft war, vielleicht sogar besser als heute.
Doch bereits nach 2 Jahren geriet der demokratische Ansatz in die Krise.
Die Einheitsgage fiel als erstes. Und das lag daran, dass einige Mitglieder des Ensembles das Gefühl hatten, mit ihrem Geld nicht auszukommen, zu wenig Geld zu haben. Es waren damals 6.000 D-Mark, die Einheitsgage. Wie ich finde, eine ganz anständige Gage. Aber die hatten eben ja, Bekannte im Film, im Fernsehen und wussten, was da bezahlt wird und hatten zum Teil auch einen relativ großzügigen Lebensstil. Eine Frau mit Kind, die sich getrennt hat, wo Unterhalt gezahlt werden musste und solche Dinge. Die andere Struktur ging weiter, Ensembleversammlung. Und die Beteiligung der Schauspieler in den Gremien und die Diskussion über Stücke und Regisseure, das ging weiter. Aber es war schon ein bisschen hohl, weil für mich gehörte das andere schon mit dazu. Weil sich natürlich auch durch eine Aufhebung der Einheitsgage und eine Aufhebung des Drehverbots Hierarchien rausbilden. Also wer wird besser bezahlt, wer wird schlechter bezahlt, wer hat tolle Filmjobs draußen, wer wird dadurch bekannter, warum darf der und warum darf ich nicht? All diese Fragen werden dann wieder aktuell, wenn man das hinter sich lässt.
Zu Beginn der 1970er Jahre war Mitbestimmung am Theater noch ein großes Thema. Es gab zahlreiche solcher Versuche, auch etwa am Schauspiel Frankfurt oder an der alten Schaubühne um Peter Stein.
Die waren getragen von der politischen und der gesellschaftlichen Stimmung. Und wir haben dieses Projekt gestartet Anfang der Nullerjahre. Und was da en vogue war, das waren Start-ups, das war Neoliberalismus, das war Berlin is the place to be mit all seinen Karrieren von Modemachern über Labelmacher, über Medienmacher, wo jeder quasi diesen neoliberalen Trip, ich schaffe es ganz allein und aus eigener Kraft und ich werde in Kürze Millionär. Ich glaube, dass diese Tatsache, dass das überhaupt keinen Schick hatte, außer für mich im Sinne von, dass das ja untrennbar mit meiner Biografie verbunden war, dass ich das so versuchen will. Aber wenn das nicht getragen ist von einem eigenen Anspruch an andere Formen des Zusammenarbeitens, mitbestimmen wollen, Demokratisierungsprozesse wollen, mehr Verantwortung übernehmen wollen und so weiter, dann ist das auf Sand gebaut. Das ist das Problem. In dem Moment von Krise, das ist leider die Erfahrung, schälen sich immer einzelne Köpfe raus und andere, die sich komplett rausziehen, weil sie nicht Verantwortung übernehmen wollen für vielleicht kollektiv falsch getroffene Entscheidungen und sagen dann sehr schnell, ja, das müsst ihr jetzt entscheiden. Ja, da müsst ihr jetzt aber wirklich die Verantwortung übernehmen. Da habt ihr jetzt aber den Hut auf.
Nach 4 Jahren schaffte die Schaubühne auch die Mitbestimmung wieder ab.
Ich finde, man muss erzählen, das hat funktioniert. Die haben künstlerisch gut gearbeitet und die haben auf Augenhöhe mitbestimmt und zusammengearbeitet. Und die haben ein Modell von besserer, weniger entfremdeter kollektiver Arbeit ausprobiert. Wenn ein Intendant nach wenigen Spielzeiten aufhören muss, dann sagt keiner, das Intendantenmodell ist gescheitert, sondern dann ist der spezielle Intendant gescheitert. Aber es wird nicht das Modell an sich in Frage gestellt.
Ratschläge an jüngere Kollegen wie Milo Rau hält Thomas Ostermeier für altväterlich. Das flämische Theatersystem sieht er aber kritisch.
Der Hauptunterschied liegt allerdings darin, Milo hat kein festes Ensemble. In dem Moment, wo ich eine Produktion, ein Ensemble zusammenstelle, ist es eine komplett andere Situation, als wenn ich hier 2 Jahresverträge mache, die sich jedes Jahr, nach Ablauf der 2 Jahre jedes Jahr wieder um 1 Jahr verlängern. Komplett andere Situation, weil ich muss ja als Ensemblechef dafür sorgen, dass Schauspieler sich entwickeln, dass sie mal was Größeres, mal was Kleineres spielen, mal mit so einer Ästhetik, mal mit so einer zusammenkommt. Und wenn ich in der Struktur von Belgien oder Holland oder Frankreich oder England arbeite, weiß ich, jeder der Beteiligten hat vorher in dem Vertrag gelesen, zu welchen Konditionen und für was er unterschrieben hat. Und ich weiß von jedem im Probenraum, der ist da, weil er da sein will und nicht, weil er da sein muss, weil er Ensemblemitglied ist. Sonst hätte er nämlich nicht unterschrieben. Und das ist natürlich nicht unbedingt die Utopie von Theater, wie ich mir das vorstelle. Ne? Weil das ist natürlich ein viel kapitalistischeres Modell. Ich stelle für ein kleines Projekt wie eine Filmproduktion ein Team zusammen, die versuchen möglichst viel und oftmals auch unter Überschreitung der geregelten Arbeitszeiten und anderer Dinge alles rauszuholen, alles rauszupressen und dann werden sie wieder entlassen.
Thomas Ostermeier räumt ein, dass Despotismus am Theater häufig vorkommt.
Und ich würde sogar sagen, dass ich bis vor ein paar Jahren davon auch Anteile hatte. Bloß ich habe mich selber dazu entschlossen, daran zu arbeiten, mir einen Coach zu nehmen und das in den Griff zu kriegen. Weil ich einfach auch selber weiß, ich hoffe, dass ich da sensibel und intelligent genug bin, dass man sich die eigene Arbeit dadurch kaputt macht. Ich glaube einfach, dass in einem Raum, wo man versucht, Kreativität möglich zu machen, immer ein angstfreier Raum sein muss. Und im Endeffekt kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Regiedespotismus und sinnvolle künstlerische Arbeit auf die Dauer gehen. Und nicht nur, weil die Menschen, die mit dem Despoten arbeiten müssen, unglücklich werden, sondern weil der selber auch unglücklich wird. Ich glaube auch, bis auf wenige Ausnahmen, dass das auch ein Phänomen ist, was langsam ausstirbt. Ich hoffe es.
Also die Zeit habe ich nicht, A. Und B, ich garantiere euch, wenn wir sozusagen an den Strukturen nichts ändern, wachsen die nach wie Champignons. Weil das System das hervorbringt. Und sozusagen in Lob und Tadel immer noch das Genie gefeiert wird. Immer noch das Patriarchat da drin steckt.
Felicitas Stillecke.
Ich bin freie Dramaturgin und Kuratorin aus Berlin.
Felicitas Stillecke hat unter anderem für das Impulse-Festival gearbeitet und 2014 gemeinsam mit Johanna Yasira Klus das Favoritenfestival in Dortmund geleitet. 2018 hat sie einen öffentlichen Brief geschrieben, als Reaktion auf ein Interview mit Frank Castorf, dem ehemaligen Intendanten der Berliner Volksbühne. In dem Interview hatte Castorf den Unterschied zwischen Regisseurinnen und Regisseuren im Theater mit Frauenfußball und Männerfußball verglichen. Der Frauenfußball sei um Klassen schlechter und interessiere ihn daher nicht.
Wir haben das Interview alle gelesen, in der Süddeutschen mehr oder weniger. Ich fand, wir haben es eigentlich alle gar nicht gelesen, sondern wir haben es alle ganz schnell weggeklickt. Da ist so ein Furz im Raum, den alle so wegschnüffeln oder weg so, es ist gar nichts passiert. Und dann auch diese Logik mit, ach komm, lass den Alten doch. Oder das ist doch so eine offensichtliche Provokation. Ich blätter es einfach um und morgen ist es schon wieder vergessen. Und irgendwas daran hat mich so gestört oder ich habe gemerkt, dass auch langsam, dass ich so leid bin, meine Energie aufzuwenden, das runterzuschlucken. Und ich habe irgendwie gedacht, ich kann auch die gleiche Energie aufwenden, einfach zu sagen, ist doch voll nicht in Ordnung, ist doch Quatsch, was du erzählst. Und du weißt es auch, dass es Quatsch ist. Wieso druckt die Zeitung das ab? Wieso hat es das überhaupt gegeben? Wieso darf der auf so einer Riesenseite so einen Quatsch erzählen? Und wieso antwortet denn keiner?
700 weitere Kulturschaffende unterzeichneten den Brief von Felicitas Stillecke. Die Welt druckte ihn ab.
Wenn wir jetzt das System befragen, sind, glaube ich, kollektive Prozesse möglich. Aber es befördert oder es stärkt doch immer noch dieses patriarchale Genius, der eine Genie, der eine, der uns die Richtung vorgibt und die anderen docken sich so an oder so. Also auch dieser Besitzanspruch an die Idee. Und dann setzen wir das alle zusammen um. Wir müssen zusammen das System befragen und umschreiben. Jetzt müssen wir gemeinsam diese Fehler im System benennen und eine neue Sprache, neue Stücke, neue Ästhetiken. Wir müssen da ein neues Archiv gründen, um dieses System zu verändern. Also man kann, sag ich mal, demokratisches Theater machen, ohne zwangsläufig demokratisch zu arbeiten.
So brachte die Frau das Weib in Gestalt der Pandora, das Unglück über die Menschheit.
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 Spannung halten, 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 halten. Spannung halten, 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 halten und los!
Zurück in Gent.
Jetzt macht gerade Ursin Mossul, auch fürs Entergent, das ist eine Koproduktion mit Bochum und Paris und Wiener Festwochen. Und das ist eine Produktion, wo man auch nach Mossul reisen muss im Irak. Also wir waren jetzt da vor 2 Wochen, jetzt haben wir begonnen hier zu proben.
Can't you see? What is this? We brought a gift in secret. It's his. I can see his girls. And how could he erase it? We need a way.
Das ist das erste Mal, dass ich mit Milo Rau arbeite.
Bert Löppes, seit vielen Jahren Schauspieler am Entegent. Er spielt in Aigisthos, in Milo Raus Adaption der Orestie.
Das ist ganz neu für mich. Und das liebe ich auch am Moment. Ich bin 63, ich bin schon 40 Jahre im Theater. Wenn ich jetzt die 3 Wochen mitgemacht habe, dann ist Milo auch ein Journalist. Er fragt, er hat keine Antwort auch. Und er weiß auch nicht ganz klar, was er machen soll und wie das aussehen kann und welche Texte wir brauchen von das Stück. Und ich habe das, glaube ich, niemals so gespürt in anderen Proben, dass wir so viele Fragen stellen und auch keine Antworten haben. Und das finde ich toll.
Demokratisches Theater hat in Belgien und in den Niederlanden eine viel längere Tradition als in Deutschland.
Ich bin auch Lehrer auf die Theaterschule in Maastricht und ich wollte auch gerne, dass die Studenten auf die Schauspielerabteilung damit umgehen können, dass die Regisseur nicht die große Boss ist, aber dass er oder sie auch Fragen hat und dass wir mit Fehler auf die Bühne auch arbeiten könnte. Manchmal am letzten Woche von meiner Arbeit mit den Studenten frage ich die Studenten oft, und jetzt ist die letzte Woche ganz für dich. Mach das Stück oder die Text, wie du willst. Und dann sagen die Studenten, ja, aber das machen wir, haben wir schon gemacht mit dir hier, die letzten 8 Wochen haben wir nur gemacht, was wir auch zeigen wollen und was für uns wichtig ist.
But who says so? Who gave birth? Okay, maybe she did, but someone else took care of you, someone else feeded you, the nurse did. She made time for you, she did everything with you, her mother was never there.
Ich glaube, was bei mir ein bisschen anders ist als in normalen Proben, ist, dass wir so diese Blöcke haben wie jetzt, wo man einfach rumprobiert im Grunde. Natürlich will ich Ende der Woche eine Vorstellung haben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es hängt einfach wirklich von den Schauspielern ab, wohin das führt.
You can't see her as a mother figure.
Wir sprechen Englisch in Proben. Wir auf die Bühne sprechen wir auch Englisch und Flämisch und Arabisch. Das gibt auch ein anderes Atmosphäre. Das gibt auch, dass wir versuchen, einander zu verstehen. Dass wir auch versuchen, zu erklären, was wir bedeuten. Und das Erklären ist ganz anders, als ich gewohnt bin.
And let's go. No? Moritz, are you ready?
Ich kam ja aus Deutschland und da sind die Arschlöcher nun mal einfach zu Hause, muss man leider sagen. Also im deutschen Theater. Wir haben einen Umgangston, auch einen Produktionsdruck, eine Bedeutsamkeit des Theaters und eine, sagen wir mal, politische und Feuilletonkontrolle, die im Ausland einfach in der Höhe gar nicht da ist. Insofern ist der Druck kleiner, insofern ist, wie soll ich sagen, die Produktionsdichte auch geringer. Und man hat so nicht dieses System des Stadttheaters hier, wo man einfach raushauen muss und man muss einfach den Shakespeare machen. Und wenn man den nicht brav genug macht, dann kriegt man Prügel. So. Und da wird man automatisch offener, man lässt auch Experimente zu. Also ich habe jetzt auch hier einige Sachen erlebt, die ich künstlerisch absehbar zu etwas wurden, was ich jetzt nicht so toll finde. Was aber überhaupt kein Problem ist, weil ich hinter dem Prozess stehe. In Deutschland wäre jetzt vermutlich der Intendant dann irgendwann in die Proben gesprungen, was ja oft passiert, und hätte dann so psychomäßig das fertig inszeniert. Das würde ich nie machen.
Die meisten SchauspielerInnen, die ich kenne, sind immer genau eine Produktion von einer Krise entfernt, die dann eintritt, wenn man abgebaut wird. Wenn man sich nichts mehr traut, aus Angst, etwas falsch zu machen.
Meine schlimmste Erfahrung mit einem Regisseur?
Janina Sachau, Schauspielerin am Stadttheater Essen.
Auf offener Bühne zusammengeschissen zu werden vor dem gesamten Haus, es war eine Hauptprobe. Wir hatten uns wegen etwas in die Haare bekommen und ich war auf der Bühne und dann fing der an, mich anzuschreien und wurde aber total persönlich und fing an zu schreien: Du bist scheiße und alle finden dich scheiße. Das ganze Haus findet dich scheiße. Und dann stehst du da, ne? Völlig allein in diesem riesen Raum. Alle hören das. Aber natürlich traut sich auch niemand, dir beizuspringen. Es war furchtbar. Also so ausgeliefert zu sein, schrecklich.
Janina Sachau arbeitet seit dem Jahr 2000 als fest angestellte Schauspielerin an verschiedenen Stadttheatern. Ihre schlechten Erfahrungen mit despotischen Regisseurinnen und Regisseuren liegen bereits einige Jahre zurück.
Dann hofft man natürlich auch darauf, dass das Ergebnis auch so toll und bestechend ist, dass sich das dann gelohnt hat. In dem Fall war auch noch gerade eine relativ neue Leitung an dem Haus. Dann will man sich das auch nicht verscherzen und da als schwierig gleich abgestempelt werden oder als Diva, als Frau, wird man ja schnell abgestempelt als Diva oder Zicke oder sonst irgendwas, wenn man schwierig wird.
Wir verbringen ja viel Zeit miteinander und wir verbringen ja auch Zeit, die nicht immer einfach ist. Wir experimentieren rum an Gefühlen, an Situationen. Man offenbart sich ja vielleicht, zeigt Seiten, die ich vielleicht gar nicht so zeigen würde, wenn ich nicht in diesem geschützten Probenraum wäre.
Traute Höss. Seit 1970 Schauspielerin, meistens in Festanstellung, unter anderem am Berliner Ensemble, Schauspiel Frankfurt, Schauspiel Köln und dem Wiener Burgtheater. Mittlerweile ist sie freischaffend.
wenn ich jetzt mich öffne und in der Probensituation, da greift jetzt plötzlich jemand ein und macht sich über dich lächerlich oder führt dich vor. Das ist tief verletzend. Weil das gibt es durchaus, die wirklich damit meinen, eventuell noch mehr aus jemandem rauszuholen. Ich glaube, dass sich die Schauspieler, dass die besser verstehen, sich zu wehren mittlerweile. Dass sie anders erzogen sind, die jungen Leute. Ich komme ja noch aus diesen Strukturen, wo man Eltern hatte, die ja noch den Hitler erlebt haben und wo man in der Schule einfach gehorcht hat.
Janina Sachau glaubt, dass auch bei den Regisseurinnen und Regisseuren ein Umdenken stattgefunden hat.
Ich würde auch sagen, dass die jungen Regisseure, die ich kennengelernt habe, viel mehr über Dialog funktionieren. Also von den Jungen habe ich niemanden erlebt, der da über Cholerik, Wutausbrüche, Despotismus funktioniert.
Noch während ihres Schauspielstudiums an der Otto-Falkenberg-Schule in München gründete Traute Höss Ende 1971 mit 7 anderen Kommilitonen das Theaterkollektiv Rote Rübe. Die Rote Rübe war nicht nur ein Kollektiv, sondern auch eine Kommune.
Jeder kriegte 300 Mark damals als Taschengeld. Damit konntest du machen, was du wolltest. Die Miete vom Haus wurde von den Gesamteinnahmen gezahlt, auch das Essen. Und es gab Küchendienst, die haben auch gekocht. Und dann gab es Leute, die haben die Autos gewartet. Wir haben alles zusammen entwickelt. Wir haben natürlich uns dadurch was leisten können, was wir uns vorher hätten nicht leisten können. Ich war vorher in so einem kleinen Zimmerchen in München, ein ganz kleines Zimmerchen. Und dann plötzlich hatten wir ein richtig schönes Haus mit Garten und allem drum und dran.
Die Rote Rübe machte vor allem politisches Theater. Zu Themen wie der Emanzipation der Frau, dem Paragraphen 218, dem Faschismus in Chile. Das Kollektiv spielte auf öffentlichen Plätzen und Theaterfestivals, vor allem um ein anderes Publikum zu erreichen.
Man hat sehr viel ausdiskutiert und versucht, sehr viel zu machen. Aber es gab auch Zwänge. Es gab Zwänge der Entscheidung, der schnellen Entscheidung. Zum Beispiel Tonstudio. Wir haben ja die Sachen auf dem Tonstudio aufgenommen. Und Tonstudio war sehr teuer damals. Also wir mussten dadurch Tag und Nacht arbeiten. 3 Tage konnten wir uns höchstens leisten, das zu mieten. Also haben wir 3 Tage durchgemacht. Dann nimmt man auch dementsprechende Drogen, damit man das durchhält. Und da müssen halt schnelle Entscheidungen getroffen werden. Und da, wer entscheidet was? Also da gab es manchmal Schreiereien da drin. Also es war manchmal unerträglich. Und dann auch wieder ganz irre. Und da muss ich sagen, da war halt auch, später haben wir ja mit Tonsteine Scherben gearbeitet, mit dem Rio Reiser. Und fand ich halt schon toll, weil die halt das dann oft musikalisch und vom Ton, die haben uns die Entscheidung dann mal mehr auch abgenommen, indem sie gesagt haben, das ist einfach die bessere Aufnahme, fertig. Ja.
6 Jahre lang war die Rote Rübe sehr erfolgreich.
Die erste Enttäuschung, was den Kommunismus anbelangt, ja, dass es doch immer am Mensch selber scheitert und an seiner Gier und an seiner Dummheit. Weil es gab halt dann auch jemand, der hat immer ein bisschen Geld sich auf eigenes Konto geschafft.
Zudem kam die Gruppe in den Verdacht, mit der RAF in Zusammenhang zu stehen und Mitglieder der Terrorgruppe in ihrem Haus zu verstecken. Die Kontrollen der Polizei nahmen zu, besonders nach der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer.
Wo der Schleyer weg war, da hatten wir ein Gastspiel in, ich weiß nicht, ob es in Belgien war oder wo. Unser Auto wurde zerlegt, obwohl wir ja im Zoll immer alles angeben mussten, was wir im Auto haben und so. Also wir haben uns da manchmal einen Tag nicht mehr erholt davon. Wir haben ja alles selber gemacht. Wir fuhren hin zu den Gastspielen, haben die Bühne aufgebaut, haben Licht eingeleuchtet, haben den Ton aufgebaut, haben die Schminke aufgebaut, haben die Kostüme. Also das war ja für jeden von uns unheimlich konzentriertes, genaues Arbeiten. Und gleichzeitig aber haben wir dann manchmal überhaupt nicht geschlafen, weil wir da erstmal wieder alles zusammenpacken mussten, was die uns da alles zerlegt haben.
Und dann bekam Traute Höss auch noch ein Kind.
Ja, am Anfang habe ich es eigentlich nicht wirklich gut geschafft, das muss ich sagen. Und es waren dann die Endausläufe auch der Gruppe und wir hatten auch kein Geld mehr, hatten Schulden. Und übrig geblieben sind wir dann, glaube ich, zu dritt. Wir haben es aufgelöst und sind auch auf den Schulden sitzen geblieben. Aber dann fing es eben an, dass ich das mit dem Kind, weil ich war die Erste, die ein Kind hatte und ich hatte nicht genug Geld und ich wusste, der muss ja in den Kindergarten. Ja, und dann habe ich mich halt bemüht um mein Engagement.
Höre! Schwester, Hör gut zu. Ich schenke dir mein Lied. Mein Lied, mit dem ich dir sage: Schwester, wach auf! Es ist Zeit.
Mein Name ist Lisa Jobbt. Ich bin Schauspielerin und ich bin auch die Vorsitzende vom Ensemble-Netzwerk.
Das 2015 an einem Oldenburger Küchentisch gegründete Ensemble-Netzwerk kämpft unter anderem für höhere Löhne. Die Mindestgage von Schauspielern liegt aktuell bei 2000 Euro brutto. Und dafür, dass die Ensemblemitglieder sich trauen, ihre Meinung zu sagen, was gar nicht so einfach ist.
Das liegt daran, dass Schauspielerinnen und Schauspieler künstlerischen Liebesentzug befürchten, wenn sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Das heißt, wir sind abhängig von den Personen in der leitenden Ebene, weil die uns ihren Vertrag nicht verlängern können. Also unsere Verträge sind 1, 2, 3 Jahre und die sind eigentlich jedes Jahr im Oktober nicht verlängerbar. Diese Angst vor der Nichtverlängerung führt natürlich dazu, dass nur bestimmte Meinungen auch gesagt werden und andere eben nicht. Und das möchten wir verändern.
Seit der Gründung konnte das Ensemble-Netzwerk schon einiges bewegen. Viele Stadttheater haben ihre Mindestgage um 450 Euro erhöht. Und es findet mehr Dialog zwischen den Leitungen und den Mitarbeitern statt.
Wir haben bei unserer Gründung schon darauf verzichtet, Intendanten anzuklagen oder kaufmännische Direktoren zu verteufeln. Wir haben immer gedacht, die wollen das doch eigentlich auch, dass es gut ist.
537 Mitglieder hat das Ensemble-Netzwerk mittlerweile. Nicht nur Schauspieler und Schauspielerinnen, sondern auch Regisseure, Dramaturgen, Disponenten und weitere Theatermitarbeiter zählen dazu. Das Ensemble-Netzwerk unterstützt und berät aber nicht nur seine Mitglieder, sondern alle Theaterschaffenden, die sich an das Netzwerk wenden.
Ich glaube, dieser Umgang oder dieses Missverständnis, dass künstlerische Exzellenz gleichbedeutend ist mit Rumbrüllen und stark auf den Tisch hauen, und das ist sowas von yesterday, das stirbt aus. Wenn kein Mikro an ist, reden wir unter uns so und denken, ach geil, irgendwann sterben die alle, dann ist das eh vorbei. Weil die Zukunft sind wir. Wir sind ja, wir machen ja noch Theater, wenn die alle tot sind.
Die 1982 geborene Schauspielerin war nach ihrem Schauspielstudium an der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Hochschule in Leipzig enttäuscht, als sie in ihr erstes Engagement am Theater ging. Theater hatte sie sich immer als freien Ort vorgestellt, als einen Ort, der von Transparenz und Teilhabe bestimmt ist.
Also ich bin auch schon total angeschrien worden auf der Probe. Aber es gibt Leute, die dürfen das, weil ich deren Marotten ertrage, weil da eine künstlerische Besonderheit bei rausspringt, nicht dadurch, dass die so sind, sondern trotzdem die so sind. Und dann kann man das machen. Das kann man aber nur machen, wenn danach darüber gesprochen wird. Möchten wir nochmal, dass der zu uns kommt und mit uns arbeitet? Möchten wir das nicht? Wer kann eigentlich mit dem? Wer kann das eigentlich nicht? Soll ich mal mit dem sprechen, dass er sich ein bisschen mehr am Riemen reißt? Aber das ist eine persönliche Entscheidung und dafür musst du das Klima haben, überhaupt gefragt zu werden.
Die freieren belgischen Strukturen mit kleineren Häusern ohne feste Schauspielensembles, die Milo Rau so begeistern, sind für Lisa Jobbt keine Alternative.
Das findet ja auch in einem anderen Theatersystem statt. Und wir möchten halt unsere jetzige Theaterlandschaft, ja, traditionell historisch gewachsen mit ihrer Förderpolitik, die möchten wir gerne von innen renovieren und es nicht zerstören oder nicht sich ins Ausland rüber zu machen, um ich kann nur so Theater machen, sondern wir haben halt voll den Schatz hier. Und wir lieben das Stadttheater so sehr, dass wir es retten wollen, indem wir es verändern.
Wir produzieren heute mit halb so vielen Leuten doppelt so viel im gesamten Theatersystem. Das ist im Grunde eine Kriegswirtschaft. Es muss alles ganz schnell gehen. Es muss immer quasi neue Sachen an die Front, neue Sachen an die Front, neue Sachen an die Front. Und da konnte man keine Rücksicht mehr nehmen. Das ist nicht wie bei Peter Stein oder Peter Zadek in den 60er Jahren, wo man mal 2 Monate lang den Text liest und diskutiert und dann irgendwann kommt man raus. Das sind heute ganz andere Rhythmen. Und deshalb, glaube ich, kam die ganze Debatte auf, um zu sagen, wie geht ihr eigentlich miteinander um? Und da muss es gar nicht zu irgendwelchen sexuellen Erniedrigungen oder rassistischen Erniedrigungen kommen, sondern es ist eher ein Umgangston, an dem man arbeiten muss.
Bei all seinen Projekten, sagen kritische Stimmen, wie etwa Felicitas Stillecke oder Lisa Jobt, steht indes nur Milo Rau in der ersten Reihe. Der Ruhm gebührt ihm allein.
Also stimmt die Beobachtung, dass viele Projekte vielleicht möglich sind oder auch wahrgenommen werden als etwas, was in einer Linie meiner Arbeit steht, unabhängig ein bisschen von den genauen Leuten, mit denen ich arbeite. Also man wird es eventuell wiedererkennen. Gleichzeitig glaube ich, dass die Einflüsse der Leute, also wenn man sich so verschiedene Arbeiten anguckt, dann wirklich, jetzt mal ohne dieses Klischee zu haben, sieht, wie unglaublich groß der Einfluss einer Stadt jetzt beim Genter Altar ist oder sagen wir vom Ostkongo beim Kongo-Tribunal, also wie durchlässig dann dieses System Milo Rau ist.
Eine kollektive Regie ist für Milo Rau dennoch keine Option.
Vielleicht machen wir das ein Stück weiter, auch so ich und die Dramaturgie und dann noch einige andere Leute, die da wirklich eng herum sind seit langer Zeit. Aber es ist einfach eine Fähigkeit, die ich tatsächlich habe, sagen wir, Sachen zu ordnen, auch gewisse Textvorgaben oder Vorschläge zu entschlacken. Es muss ja wie jemand so ein bisschen der Buchhalter der Produktion sein. Und das ist motivationstechnisch und von der Struktur her, glaube ich, der Regisseur. Okay, wenn in einem kollektiven Prozess von Autorschaft man merkt, davon bin ich überzeugt, dass es einen Moderator/Regisseur braucht, der eine klare Vision hat, politisch und vermutlich auch einfach von Emotionen her hauptsächlich, von Spannung her und von Emotionen her, dann macht es durchaus Sinn.
Die Intendanz teilen? Da ist auch noch Mitbestimmung! Das gab's doch alles schon! Das Kraftwerk gescheitert! Mit Mord und Totschlag im Ensemble! Ich sag's euch ganz offen, das Theater ist ein feudaler und nicht demokratischer Ort und kein Debattierclub! Kunst braucht Führung!
Oh. Aber jetzt mal was Peppiges. Was Peppiges, okay. Total, totaler Vollpepp jetzt. Achtung.
Achtung.
Erstens, man darf keine allzu schnellen Bewegungen machen.
Blumentanz. Eine Übung zum kollektiven Arbeiten von Shishi Pop.
Zweitens, man darf sich nicht plötzlich von den anderen abwenden.
Berlin im Hau 3, Hebel am Ufer.
Wenn man eine spontane Drehung macht oder sich auf den Boden zu wälzen beginnt, verlieren sich alle aus den Augen und die Choreografie zerbricht. Man darf sich also nicht aus den Augen lassen. Drittens, man darf nicht besser sein als die anderen. Man muss sein Bestes geben und darf dabei doch nicht konkurrieren.
Ich heiße Sebastian Bark und ich bin seit 2000 ungefähr bei Shishi Pop und seit 2003 so auch mit denen zusammen auf der Bühne.
Shishi Pop ist ein Theaterkollektiv, gegründet 1992. 2019 haben sie den Berliner Theaterpreis verliehen bekommen. Der Preis ging damit zum ersten Mal an ein Kollektiv.
Ich bin Lisa Lukassen und wenn wir schon dabei sind, ich war bei der Gründung anwesend.
Berit Stumpf, auch Gründungsmitglied von Shishi Pop, also seit den Beginnen in Gießen an der Uni 1993. Ja.
Mein Name ist Johanna Freiburg und ich arbeite seit 25 Jahren mit Shishi Pop, beziehungsweise bin Teil von Shishi Pop. Also bei uns gibt es keine Unterscheidung in Rollen von Autorschaft oder Regie oder Darstellung, sondern wir teilen diese Funktionen. Wir nehmen abwechselnd unterschiedliche Positionen ein und es ist wichtig, sich da auszutauschen und sozusagen die Innensicht und die Draufsicht abwechselnd kennenzulernen. Und dadurch haben alle das Gefühl von Teilhabe an den Ideen. Also das Ergebnis ist sozusagen das Produkt von allen, was wir gemeinsam verantworten.
Moment, wer ist wir?
Wir. Alle, die hier sind. Alle, die sprechen.
Es ist genau so, dass wir eigentlich in dieser Position des Außenblicks permanent rotieren und uns permanent austauschen und auch innerhalb von einem Tag dann diese Position permanent eigentlich auswechseln und tauschen und immer wieder rein und raus springen. Das kann aber auch dann gegen Endproben zum Beispiel, ist es manchmal so, dass jemand sagt, okay, ich bleibe jetzt zum Beispiel an der Premiere draußen und übernehme diese Funktion des Außenblicks, weil wir wissen schon, dass die wichtig ist, gerade wenn es irgendwie, wenn diese verschiedenen Departments alle zusammenkommen und Licht und Ton, und dass es auch wichtig ist, da irgendwie Entscheidungen zu treffen und dass es nicht so günstig ist, wenn die permanent noch rotiert.
Derzeit proben sie an ihrem neuen Stück Kanon. Im November 2019 ist Premiere.
Zum Beispiel habe ich mich klarer daran erinnert, wie Ron Waters, wie der am Mikro steht, in was für einer Pose.
Aber darum geht es gerade nicht.
Okay, gut.
Sorry, ja, es geht doch darum, ob wir eine gut inszenierte Szene haben wollen.
Und nee,
wir
haben, aber ihr geht es auch noch
um. Ja, um aber es sind für mich schon zwei Sachen.
In der B-Reihe.
Vielleicht ist das das Demokratische auch. Also nicht nur an unserem Prozess, sondern auch an den Ergebnissen, die das zeitigt, fällt mir gerade auf, dass da eben wirklich teilweise widerstreitende, teilweise leicht unterschiedliche Vorstellungen vom selben Thema nebeneinander stehen dürfen und nicht irgendwie die eine Meinung, Ansicht, Vision so viel wichtiger ist als alle anderen. Also das Polyphone in unserer Arbeit scheint im Idealfall auch an den Abenden, die wir gestalten, durch und nicht nur in der Arbeit.
Pro Jahr kommt eine neue Produktion von Shishipop raus, die sie in Blöcken planen und proben und mit der sie nach der Premiere in Berlin durch Deutschland touren. Auch einige der älteren Stücke laufen parallel dazu noch weiter.
Es ist auf jeden Fall ein Lernprozess und es bleibt auch ein Prozess. Aber ich glaube, die größte Lernerfahrung war wahrscheinlich die Erkenntnis, dass nicht alles von allen besprochen und beschlossen werden muss, sondern dass es Unterschiede geben kann. Dass es Sachen gibt, die sind strategische, langfristige Entscheidungen, die uns alle betreffen, die sollen auf jeden Fall von allen beschlossen werden. Aber es gibt auch so eine Art Tagesgeschäft, wo es okay ist, dass kleinere Verantwortungsbereiche definiert werden, in denen eigenständiger von wenigeren Akteuren agiert werden kann.
Einer der Gründe, warum es klappt, hat, glaube ich, damit zu tun, dass es zwar vielleicht nicht effektiv ist, dass irgendwie eine Person die Entscheidung trifft. Es ist auf eine andere Weise effektiv, weil man hat irgendwie die Arbeitsbedingungen, die einem passen wie die Faust aufs Auge. Also wenn wir entscheiden, wir verändern unser Bezahlungssystem weg von Geld für Leistung hin zu regelmäßigerem Einkommen, dann können wir das einfach machen. Das heißt, wir investieren verhältnismäßig viel Zeit in unsere Arbeitsbedingungen und die irgendwie so passend zu machen, dass wir uns mal ein Bein brechen, mal ein Kind kriegen, mal einen Moment Pause machen können. Aber dafür haben wir dann eben auch Arbeitsbedingungen, die all das zulassen und nicht welche, die irgendwann einfach nicht mehr so gut passen.
Wenn es um Geld geht zum Beispiel, zu entscheiden, wir wollen, dass Babysitter bezahlt werden, damit die Mütter mehr Freiheiten haben, hier bei den Proben zu erscheinen oder auf Gastspiele zu gehen. Oder wir wollen Krankengeld ermöglichen, dass wenn jemand 3 Wochen lang nicht arbeiten kann, trotzdem finanziert ist. Und solche Entscheidungen haben wir getroffen in bestimmten Situationen, wo Bedarf bestand.
Ja, weil ganz oft ist es die einfache Frage, entweder das Gastspiel findet statt, dann muss das Baby und die Oma mit, weil es sonst nicht funktioniert. Oder das Gastspiel findet nicht statt und niemand verdient Geld. Also das ist auch ganz einfach, diese Entscheidung.
Ich würde widersprechen. Der eigentliche Witz daran ist, dass die Person mit Kind aber nicht unbedingt mitfahren muss in den meisten Fällen. Das haben wir nämlich gelernt irgendwann, dass wir eine andere Perspektive auf diese Art von dieses Aussortieren haben von Leuten, die gerade nicht können. Und dass wir gelernt haben, dass es gut ist, ersetzbar zu sein. Ich glaube, in anderen Arbeitszusammenhängen muss man befürchten, aussortiert zu werden, wenn man ein paar Mal absagt.
Nicht nur der Außenblick sozusagen rotiert, sondern auch innerhalb können mindestens 2 Leute den gleichen Part übernehmen. Also das denken wir von Anfang an so.
Also ich kann mir ganz sicher sein, dass ich als Johanna unersetzbar bin in dieser Gruppe. Und deshalb wahrscheinlich kann ich zulassen, dass ich an ganz vielen Stellen ersetzbar bin. Also das ist halt, dass ich nie alleine die Last trage.
Sie entwickeln nicht nur ihre eigenen Stücke am Hau. Gelegentlich arbeiten sie auch gemeinsam in Gastengagements an Schauspielhäusern. Oder sie geben Seminare und halten Vorlesungen oder machen Hörspiele.
Wir haben, wann war das, 2001, bei einer Inszenierung vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg mitgewirkt, wo damals Tom Stromberg der Intendant war und der hatte irgendwie 2 Eröffnungen in Auftrag gegeben, einen schnitzlerschen Reigen, in dem die 10 Szenen von 10 Regisseuren inszeniert werden. Schöne Idee, aber eine Szene hatte er an 2 Kollektive vergeben, also nämlich an Showcase Beat Limo und uns. Das heißt, wir haben uns zu 8 die Gage von einem Regisseur geteilt, das fanden wir damals einen ganz guten Deal. Wir haben tolle Abendgagen verhandelt und wir waren jung und brauchten die große Bühne. Und dann wurde immer während so Endproben, das ist ja alles sehr stark ritualisiert an solchen Häusern, haben sich alle Regisseure, und da, ich benutze absichtlich die männliche Form, im Konvo getroffen. Das ist so ein Raum, in dem sehr viel geraucht wurde damals und der eine begrenzte Größe hatte, wo eigentlich eben der Regisseur mit den anderen Gewerken sprechen soll. Nun waren das 10 Regisseure plus eben 7 extra Personen. Und wir sind immer so, wenn es so die Durchsage kam, die Regie bitte ins Konvo, dann sind wir immer ganz schnell losgeflitzt, Showcase und wir, und haben die 8 Plätze eingenommen, die es da gab. Und dann kamen halt die anderen Regisseure auch und standen so ein bisschen doof da. Also so gut hat diese Struktur für uns damals gepasst. Da hat sich ganz viel geändert.
Also in den 25 Jahren, die es Shishi-Pop gibt, hat sich die Sicht auf Kollektive sehr stark verändert. Also am Anfang war das wirklich sehr ungewohnt und wir wurden sehr viel belacht. Und ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass zum Beispiel für die Dokumentarleitung jetzt ein Kollektiv ausgewählt wurde. Da habe ich gedacht, ja, die Zeiten haben sich wirklich geändert.
Also ich finde noch nicht, dass diese Grenzen so fließend geworden sind. Ich finde, die können noch also viel fließender werden. Und ich finde, dass, oder war auch unsere Erfahrung, dass dann in der Realität, wenn wir an ein festes Haus gehen, dass das nicht so einfach ist. Übereinkommt, weil die Strukturen einfach in einem festen Haus hierarchisch sind erstmal. Und da können wir auch für eine Produktion reinkommen und ein Intendant kann das schön finden als Idee, aber mit der Realität geht es nicht so einfach zusammen.
Sie erklärten, die Versorgung mit Wohnraum in diesem Land ist nicht gut, sie ist nicht sehr gut, sie ist ausgezeichnet.
Das war der Bundesbauminister 1990.
Also so kollektive Ideen oder Strukturen. Es ist teilweise auch, ist es ein bisschen hip geworden, habe ich das Gefühl. Und ich, für mich ist dann immer noch so die Frage, ja, also bewähren muss ich das Ganze in der Praxis. Da zeigt es sich, ob es ernst gemeint ist, wenn man sich sozusagen mit den Federn des kollektiven Geistes schmückt. Das muss ich wirklich, muss ich in der Praxis zeigen, ob es dann wirklich funktioniert. Da kann man manifest, schön und gut, aber es muss dann auch irgendwie, weil darin liegt, glaube ich, die wirkliche Herausforderung.
Ich glaube, das wird sich alles noch stärker diversifizieren. Wir haben für uns das ideale Theater der Gegenwart jedenfalls gebastelt und wie unser Theater der Zukunft aussieht, wird sich zeigen, das wissen wir auch noch nicht. Für uns passt es gut, für andere Leute passen andere Sachen besser.
Das System ist immer noch despotisch. Es findet ein Wechsel statt und den müssen wir noch stärker machen. Wir müssen noch mehr über die kollektiven Leitungsversuche sprechen. Und wenn, die werden scheitern. So, da werden ganz viele blöde Sachen passieren. Aber das müssen wir feiern und halten und stützen, und weil wir das eigentlich wollen.
Wir wollen die Einzelintendanz abschaffen, aber richtig abschaffen. Wir wollen, dass sich mehr Leitungsteams durchsetzen. Viele können mehr als einer. Schon aus zeitlichen Gründen übrigens auch. Und damit nicht immer nur eine Person die Deutungshoheit hat. Das ist doch ganz klar, in der Französischen Revolution wurde auch der König abgeschafft. Also, dass wir das 2019 am Theater auch gerne hätten, kann man wahrscheinlich verstehen.
Also im Theater wird ja auch alles immer so wichtig, ob jetzt das Stück gut oder schlecht ist, aber im Schluss sterben wir alle. Alle, die hier im Raum sind, sind sterblich, wir werden alle weg sein. Es ist einfach nicht relevant, dieses Kunstwerk. Relevant ist unser Leben, relevant ist, wie wir miteinander umgehen, relevant ist die Gemeinschaft, die wir bilden.
Vom Ende des Despotismus. Demokratieversuche im Theater von Claudia Katanek. Es sprachen Yvonne Jansen und Anja Jatzescham. Ton und Technik Daniel Dietmann und Roman Weingart. Regie Claudia Katanek. Redaktion Tina Klopp. Mit Elementen aus dem Stück House of Horror von Christine Lang und Volker Lösch am Theater Bonn. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.
Das wäre doch mal was, so eine gescheite Anarchie. Und dann sagt der eine, ja schon, aber der braucht jetzt halt auch einen richtig guten Anarchen.